In diesem Programm ist keinerlei Ironie enthalten. Denn Ironie ist und bleibt für viele ein Fremdwort und entstammt dem polnischen Wort Iron, welches englisch ausgesprochen Eisen bedeutet. Das Problematische an Ironie im Radio ist, dass Ironie im Radio überhaupt nicht funktioniert, da sich moderne Radioempfangsgeräte zum Schutz des Zuhörers vor geistiger Unterforderung beim leisesten Hauch von Ironie selbstständig ausschalten und nie wieder angehen.
Fritz.
Und das hört man.
Komfort Nummer 268, iCloudy. Hallo und herzlich willkommen zum 268. Kompott, den ich am heutigen, anfangs war es sonnig und ein bisschen iCloudy, inzwischen ist es mehr iCloudy als sonnig, Freitag, dem 10. Juni 2011 aufgenommen habe. Da musste ich jetzt gleich mal drüber nachdenken. Jetzt haben wir...
It is 12:03.
Und das, obwohl ich im Park aufgenommen habe. Aber das ist jetzt so spät, es liegt auch nur daran, dass ich Teil 3 noch ein zweites Mal aufnehmen musste, weil fast 50 Minuten an Aufnahme waren mir zu lang. Aber ja, das Intro ist aus der Fritz-Ironie-Intro-Kiste entfleucht und fand ich irgendwie passend, weil Ironie habe ich doch nie. Da schalten sich die Geräte einfach so ab und nie wieder. Ja, So, aber neben den Vokalwölkchen gibt es hier wieder die übliche Dreiteilung, zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Space, inklusive iNote oder SteveNote oder wie immer man das nennen will. Und was ihr euch jetzt hier einfach anhören könnt, wenn ihr einfach nur weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke mit Technik-Mafia und einer großen WWDC-Keynote, was dann nämlich auch der Grund ist, weswegen der Teil dann besonders lang geworden ist. Scattered iCloud-Sieger, 16 Grad, cool Greetings. Der Wind macht zwischen 11 und 19 km/h und anfühlen tun sich die 16 Grad wie 16. Und wie war das? Eilmeldung, Stuttgart 21 wird weitergebaut und Leuthäuser Schnarrenberger legt angeblich gerade einen Gesetzentwurf zu Quickfreeze vor, was der christlich zensierenden Union arg missfallen wird. Aber ja, so. Das habe ich alles aber eben nur bei Twitter mitbekommen. Weil mehr Eilmeldungen kriege ich hier nicht. Genau. 10.30 Uhr haben wir es jetzt. Und da bin ich wieder. Mit der Technik-Ecke. Als wir da erstmal ein paar Fanboy-Meldungen hätten. Nein, nicht die Keynote. Die Keynote ist eigenständig. Da gibt es ein WLAN-Gerücht, was ich beim Herrn Fireball, dem Daring, gefunden habe. Dass nämlich zwar AirPod Express, aber Time Capsule und AirPod Extreme weniger häufig verfügbar wären. Was dann dahingehend gedeutet wurde, dass dann auf der Keynote irgendwie da Neuerungen für vorgestellt würden. Ja. Es gibt wohl interne Tests von Apple, dass sie irgendwie Time Capsules getestet haben, die Software-Updates für Macs und i-Betriebssystemgeräte, also iOS-Geräte, testen könnten. So frei nach dem Motto, die Geräte, die kriegen mit, was so an, also die Time Capsule oder AirPod Extreme kriegt mit, was an iOS-Geräten sich im WLAN rumtreibt und beschaffen sich für die entsprechend die Software-Updates und können dann die eben lokal ausliefern und müssen die halt nicht mehr erst noch von ganz weit weg rankarren. Und können die sich vor allen Dingen in Ruhe ranholen und da sitzt man dann halt nicht auf brennenden Kohlen und wartet drauf, wann dann endlich was kommt. Aber ja, meint Gruber, there might be something to this. What if this is a way for iOS devices to do software updates without being tethered to a PC or Mac, including device backups, synced when the device is charging? Ja gut, ich weiß ja jetzt, was bei der Keynote war, von daher, ja, ich habe so die dumpfe Vermutung, er hatte ein paar Hintergründe gehört. aber nicht 100% Treffergenauigkeit. So, dann gibt's das In-App-No-Gate, weil nämlich Apple hat die Entwicklerbedingungen mal wieder geändert. Da gab es ja, lasst mich lügen, irgendwann im Frühjahr, Anfang Frühjahr, gab es die Meldung, dass Apple verlangt hat, dass für alles, was man irgendwie in einer Anwendung nutzen kann, wo man Geld für ausgeben könnte, zum Beispiel über eine Webseite, es auch entsprechende In-App-Kaufmöglichkeiten geben muss und die genau denselben Preis haben müssen, wie wenn man das irgendwo außerhalb kauft. Und jetzt hat Apple die Zulassungsrichtlinie mal wieder überarbeitet und dabei eine entscheidende Passage geändert, wie Mac und iOS Entwicklerkreisen erfuhr. Apps, die außerhalb der Anwendung erworbene Inhalte, genauer gesagt, Magazine, Zeitungen, Bücher, Audio- oder Videomaterial darstellen oder abspielen, müssen diese Inhalte nicht mehr parallel als In-App-Kauf zum gleichen oder niedrigeren Preis anbieten. Unverändert bleibt, dass Apps nicht mit einem Knopf oder externen Link aus der App heraus auf die externe Inhaltekaufmöglichkeit verweisen dürfen. Apps, die beispielsweise einen Kaufknopf anzeigen, der auf eine Webseite verweist, um ein digitales Buch zu kaufen, werden nicht in den App Store gelassen, betont Apple in den Zulassungsrichtlinien. Das ist zwar ein Richtungswechsel in Sachen In-App-Gate, ohne dass da irgendwie ein Gate jemals in der Nähe gewesen wäre, aber ja. Gate. Aber die praktischen Auswirkungen bleiben unklar, bis sich das Unternehmen zu dem Thema mal offiziell äußert. Apple Deutschland wollte die Änderungen gegenüber Mac & I nicht kommentieren. Mitte Februar hatten sie das nämlich eingeführt. Und jetzt haben sie es wieder so quasi ausgeführt. Interessant. Ja, da hatte dann, wie war das, MGC, da hatte sich dazu geäußert, so, ja, glaubt ihr ernsthaft, dass Apple sich so in den Fuß schießt? Die haben getestet, haben ausprobieren wollen, was passiert, wenn wir das machen. Haben festgestellt, das Feedback war überwiegend arg negativ. Ergebnis, wir tun's nicht. Tja. Also, ja, so mit In-App geht, wird das dann auch nichts. So, dann gab es auch wieder Unmengen an Gerüchten, also insbesondere vor Montagabend hiesiger Zeit, was denn Apple alles vorstellen könne. Und wie großartig und tralali und bla und Fasel, da habe ich dann einfach nur gesagt, also das sind alles erstmal Gerüchte. Und wieso sollte ich Gerüchte in den Podcast mitnehmen, wo ich auch einfach die Keynote abwarten kann und dann die Keynote in den Podcast mitnehmen kann? Nämlich das, was wirklich angekündigt wurde. Und nicht nur das, was irgendwer irgendwo gemeint hat, hören zu wollen und dann irgendwie sich zusammengereimt hat aus irgendwelchen Gerüchten. Und deswegen gibt es hier keine Gerüchte, was auf der Keynote vorher alles vermutet oder was vermutet wurde, was auf der Keynote alles vorkommen würde. Und entsprechend ist die Fanboy-Ecke auch arg kurz, nämlich nur die zwei Meldungen groß. So, dann gibt es Neues von der Mafia. Digitalmord verstößt nämlich gegen Menschenrechte. Habe ich hier als heiße Meldung. Der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen zum Schutz der Meinungsfreiheit, Frank LaRue, spricht sich in einem Bericht gegen Three-Strikes-Systeme im Kampf gegen Urheberrechtsverletzungen und verhältnismäßige Netzüberwachung und für Online-Anonymität aus. Es sollte so wenig Beeinschränkungen des freien Informationsflusses im Internet geben wie möglich, schreibt der Berichterstatter in einer Untersuchung, die er am Freitag vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf vorgestellt hat. Das Recht auf freie Meinungsäußerung müsse voll garantiert sein, fordert LaRue. Es dürfe nur im Einklang mit internationalen Menschenrechtsbestimmungen, etwa zum Schutz der internationalen Sicherheit, begrenzt werden. Schwer besorgt zeigt sich der Sonderbeauftragte über die zunehmend ausgefeilten Blockade- oder Filterverfahren, die Staaten zur Zensur einsetzen. Durch die mangelnde Transparenz lasse sich schwer einschätzen, ob sie tatsächlich nötig seien. LaRue appellierte daher an Länder, die derzeit zentrale Systeme für Websperren einsetzten, Listen der blockierten Seiten und ausführliche Rechtfertigungen vorzulegen. Auch wenn Kinderpornografie bekämpft werde, dürften solche Mechanismen höchstens gesetzlich angeordnet werden. Es müsse verhindert werden, dass die Websperren missbraucht und auf andere Bereiche ausgeweitet werden. Aber dafür sind sie doch da. Dafür hat doch die Content-Mafia eine große Werbung gemacht. Na, weil, wie war das? Die Menschen verstehen Kinderpornografie, also Politiker verstehen Kinderpornografie. Und dass die ganz doll böse und dass man doch alles tun muss. Na, und wenn man sie dann schon mal da hat, die schöne Zensurinfrastruktur, dann kann man doch sagen, ja, und hier eine Milliarden an Arbeitsplätzen gehen drauf durch die bösen Raubmordkopierer. Und dabei könnt ihr doch ganz einfach hier nur ein paar wenige tausend Webseiten wegzensieren und schon können die nicht mehr Raubmord kopieren, die Menschen. No? Also für den Missbrauch sind diese Zensurinfrastrukturen einfach da. Aber ja. Dafür möchte ich ein unabhängiges Kontrollgremium geben. Der UN-Experte appelliert an die Staatengemeinschaft, die freie Rede im Netz nicht unter den Aufhänger der Terrorabwehr zu kriminalisieren. Zensur dürfe seiner Meinung nach nicht an private Stellen delegiert werden. Internetprovider müssten Haftungsprivilegien genießen, da sie eine entscheidende Rolle dabei spielten, die Redefreiheit im Online-Bereich zu ermöglichen. Auch Unternehmen haben laut dem UN-Vertreter permanent die Auswirkungen ihrer Technik und Dienstleistungen, bla 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 bla, fassel bla. Internetverbindungen zu kappen hält LaRue in jedem Fall für eine unverhältnismäßige Strafe. Erfordert Staaten wie Frankreich, die Systeme zur abgestuften Erwiderung auf Copyright-Verstöße eingeführt haben, auf ihre Netzsperrengesetze zu ändern. Internetverbindungen müssten auch in Zeiten politischen Aufruhrs aufrechterhalten werden. Regierungen seien verpflichtet, die Webauftritte von Menschenrechtsorganisationen kritischen Bloggern vor Cyberangriffen zu schützen. Den Sonderbeauftragten stört das Bestreben von Staaten und privaten Akteuren, die Kommunikation und die Aktivitäten von Individuen im digitalen Raum zu überwachen und umfangreiche Nutzerprofile anzulegen. Oder anders ausgedrückt, er sagt nicht, Internetzugang ist ein Menschenrecht, aber das Wegnehmen von Internetzugang verstößt gegen ein Menschenrecht. Da wies Fefe darauf hin und auch darauf, dass genau dieses umgedreht formuliert eine geringfügig andere Aussage ist, als zu sagen, Internetzugang ist ein Menschenrecht. Weil wenn man das nämlich sagt, da kommt man nämlich auch ganz schnell auf den Trichter, dass zum Beispiel Deutschland dieses Menschenrecht auch nur mit Füßen tritt. Na, es gibt einerseits Gebiete auf dem Land, wo die T-Elekom keine Internetzugänge anbietet, weil das wäre halt zu teuer. Und damit die Leute, die da wohnen, einfach nur die Möglichkeit haben, irgendwelche Einwahlverbindungen über schnarchlahmarschiges ISDN oder sogar noch analog zu nutzen. Und das Ganze dann allerdings eben auch zu Kosten jenseits von Gut und Böse, ne? Weil das ist dann halt eine Telefonverbindung. Und so eine Einwahlverbindung, die werden eben nicht per Flatrate abgerechnet im Moment, weil sich das auch wieder niemand leisten kann. Ne? Und deswegen tritt auch Deutschland da dieses Internetzugangs nicht recht mit Füßen. Na, aber andersrum formuliert, ja, also weggesperrt wird man ja hier nicht derzeit. Auch wenn das die Content-Mafia immer wieder will. Bong. Lasst mich raten. S21? Einmeldung. Medien. Stuttgart 21 wird weitergebaut. Ha, ich habe richtig geraten. Das war jetzt nicht so schwer. Weil bei Twitter gab es die Einmeldung von Zeit Online. Und ich dachte mir schon, na, wo bleibt denn die Tagesschau? Da war sie. Hier so von wegen Leuten den Internetzugang wegnehmen wegen drei Behauptungen, was ja dieser Three Strikes Hadopi-Dreck ist und was ja auch in Großbritannien der Dreck wird, wenn er dann mal irgendwann eingeführt ist. Insekt, geh weg. Na, da sagt er, also das geht ja mal gar nicht. Jetzt kann man sich hinstellen und sagen, ja, die UN ist der Meinung, Digitalmord, wie ich den Scheiß nenne, so lange, wie irgendwer sich hinstellt und von Raubkopie redet. Digitalmord ist also eine Verletzung der Menschenrechte. Spannend. Gab es als heise Meldung und ich habe es mir am letzten Samstag hier reingeklebt. Dann gibt es die Fefitik. Ui, die UNO hat einen Internetzugang zu einem Menschenrecht erklärt. Naja, eigentlich andersrum. Das geht ja auch nicht. Daraus würden ja Handlungsnotwendigkeiten für uns folgern. Daher haben sie das andersherum formuliert. Das Abklemmen von Menschen im Internet ist eine Verletzung der Menschenrechte. Immerhin. Ja. Schwupp. Habe ich mir einen Tag später am Samstag hier reingeklickt. Dann gab es Hadopi-Zahlen. In Frankreich wurden seit Oktober 2010 insgesamt 400.000 Personen wegen Urheberrechtsverletzungen im Internet verwarnt. Der Figaro hat gestern im Vorfeld des Jahresberichts der Internetkontrollbehörde Hadopi die ersten genaueren Zahlen veröffentlicht. Hadopi geht in Frankreich gegen Urheberrechtsverletzungen im Internet vor. Verdächtige Personen werden zunächst einmal per E-Mail und danach per Einschreiben verwarnt. Beim dritten Mal droht sogar die Sperrung des Internetzugangs. Das private Unternehmen TMG übermittelt der Behörde im Auftrag der Rechteinhaber die IP-Adressen aller mutmaßlichen Raubmordkopierer. Seit einem Datenleck bei TMG Mitte Mai ist jedoch nicht sicher, wie diese Zusammenarbeit mit Hadopi weitergehen wird. Jetzt ist bekannt, dass seit der Einrichtung der Behörde im Oktober 2010 insgesamt 400.000 E-Mails versandt wurden, was ungefähr 55.000 Mails pro Monat ergibt. Und 400.000 heißt effektiv, das sind 100.000 mehr als an IP-Zuordnung in Deutschland jeden Monat rausgelassen wird. Aber ja, wir berichteten bereits, dass von Oktober bis letzten Dezember insgesamt 70.000 Warnungen rausgingen, was der Musik- und Filmindustrie damals aber nicht genug war. Immerhin übermitteln die Rechteinhaber nach eigenen Angaben an die 50.000 IP-Adressen pro Tag. Prompt erhoffte sich die Behörde Anfang des Jahres bis Ende Juni 10.000 Warnungen pro Tag verschicken zu können. Wir haben mal ausgerechnet, dass es sich bei 330.000 Mails insgesamt seit Ende Dezember um ungefähr 3.300 E-Mails pro Werktag handeln muss. Das erhoffte Ziel wurde also nicht erreicht. 3.500 Internetnutzer wurden ein weiteres Mal erwischt und bekamen ein Einschreiben. Rund ein Dutzend ließ sich ein drittes Mal erwischen und verwarnen. Bei der strengen Anwendung des Hadoopi-Gesetzes würden ihnen jetzt temporäre Internetsperren oder 1.500 Euro Geldstrafen drohen. Allerdings kündigte die Hadoopi-Behörde an, dass die Betroffenen erst von Hadoopi angehört und noch keine Gerichtsverfahren eingeleitet würden. Denn siehe da, der Hadoopi-Behörde ist aufgegangen, dass die Daten, die vielleicht vor Jahren runtergeladen wurden, heute über P2P-Netzwerke automatisch anderen Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Die Personen, die sich also ein drittes Mal haben erwischen lassen, waren sich also dessen vielleicht gar nicht bewusst. Die Präsidentin der Behörde, Mirelle Imbert-Quaretta, ich spreche das knallhart deutsch aus, rät daher den Franzosen, ihre Festplatten von allen illegal herniedergeladenen Dateien zu säubern. Und dann hatte sich in den Kommentaren bei Netzpolitik auch einer den Spaß gemacht und hatte einfach mal gesagt, oh, wenn wir hier eine Zufallsverteilung annehmen, dann kommt das ungefähr hin. Ja, oder anders ausgedrückt, das, was jetzt an Zahlen rausfällt, könnte man durchaus auch mit zufällig beliebige Leute anschreiben, anmailen, an Internet abklemmen, erreicht werden. Aber hey. Ja, und die Behörde meint jetzt, aber jetzt Raubmord kopiert ja niemand mehr. Die andere Vermutung ist, naja, vielleicht nicht per Peer-to-Peer. Habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Dann habe ich am Mittwoch Kino.to. Hatte der Rechtsanwalt Kompa bei Markus Kompa bei Telepolis geschrieben. Der bewaffnete Arm der Filmrechtsindustrie, die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen e.V., GVU, hatte bei der Staatsanwaltschaft Dresden eine europaweit konzertierte Aktion gegen das Filmportal Kino.to wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung zur gewerblichen Begehung von Urheberrechtsverletzungen initiiert. Allein in Deutschland durchsuchten heute über 250 Polizisten und Steuerfahnder sowie 17 Datenspezialisten bundesweit zeitgleich über 20 Wohnungen und Geschäftsräume und Rechenzentren. Auch in Spanien, Frankreich und den Niederlanden wurden Razzien durchgeführt. Insgesamt hat man dabei 13 Personen festgenommen. Statt dem Filmportal Kino.to findet sich unter dieser Domain nun ein trophäenhafter Hinweis der Kriminalpolizei, der allerdings irgendwie nach überhaupt gar nichts aussieht. Es ist einfach nur eine Textseite gewesen, wo auch durchaus irgendwer, der die Seite gehackt hat, die da hingeklebt hätte haben können. Nichts Offizielles, keine Begründung, kein gar nichts. Die GVU wirft den Verdächtigen hinter Kino.to vor, urheberrechtlich geschützte Filme zu verbreiten und hierbei durch Werbeeinblendung sowie Verkauf von Premium-Zugängen für viele Nutzer Erlöse zu generieren. Bereits vor kurzem war in Österreich die Weiterleitung zu Kino.to gesperrt worden. GVU-Geschäftsführer Dr. Leonardi forderte anlässlich des polizeilichen Erfolgs den Aufbau institutioneller Ermittlungsstrukturen. Wofür? Damit ihr euer beschissenes Nicht-Geschäftsmodell weitermachen könnt? Na, weil ein Geschäftsmodell hat die Filmindustrie schließlich nicht. Beziehungsweise das Geschäftsmodell, was sie haben, das ist halt noch aus den Zeiten, als die Leute immer nur in die großen Kinos gehen konnten, um Filme zu gucken. Als es noch keine Verbreitung von Material per Internet gab. Und Captain Obvious, das funktioniert nicht mehr so. Na, mal ganz davon abgesehen, wenn ich ins Kino gehe und dann eine beschissene Bildqualität kriege, weil das Kino die 3D-Linse vor dem Projektor belassen hat und ich dafür dann auch noch zweistellig Euro auf den Tisch legen soll, dann fühle ich mich verarscht. No? So. Genau, das dazu. Dann gab es die Steve Note. Die iNote habe ich zwischendurch auch mal genannt. Am Montag, als wir da hätten, drei Themen, um die es gehen sollte. Nämlich Lion, iOS 5 und iCloud. Wie zum Beispiel die große iCloud, die sich gerade vor die Sonne geschoben hat. Aber ja, ja, an dem Witz arbeite ich jetzt schon eine Woche. So, los ging es erstmal mit Lion. Steve hat eigentlich auch erstmal nur das Intro übernommen. So von wegen, ja, hier, heute, ne? Hat er dann auch irgendwer gerufen, I love you, Steve. Wo er nicht so richtig ernsthaft drauf reagiert hat. Aber ja, Ich hoffe mal, der große Hund kommt nicht auf mich zu. Ah, großer Hund, geh weg. Guck dich einfach nicht an. Klapper, klapper, klapper. Du bist ein Klapperhund. So, jedenfalls hat Steve nur die Einführung übernommen und dann abgegeben an Scott Forstall, war es, glaube ich. Ne, den Schiller, genau. An Schiller und den Herrn Verpinscher. So, und dann ging es um Lion. So, da hat er dann 10 von over 250 Features vorgestellt. Also da hätte ein Multitouch. So, von wegen, man kann, heutzutage hat ja jedes Apple Notebook ein Multitouch Trackpad und jeder nicht portable Mac kann per Magic Trackpad auch Multitouch Gesten erkennen können. Und entsprechend haben sie das jetzt ins Betriebssystem mit eingebaut und da noch ein paar Gesten zusätzlich eingeführt. Dann Fullscreen, also man kann jetzt per Betriebssystemunterstützung eine Anwendung komplett den Bildschirm ausfüllen lassen. Mission Control, was irgendwie Exposé plus Spaces ist. Spaces habe ich allerdings irgendwie noch nie sinnvoll verwendet. Und ich bin da wohl nicht der Einzige. Aber ja, dann gab es eine Demo. Gern. Bei der Live-Berichterstattung ohne Livestream machen Demos keinen Spaß. Ah, dann haben sie vorgestellt, Mac App Store. Haben wir schon, aber jetzt neu In-App-Kauf und Notifications. Außerdem kann man noch Sandboxing kriegen. So, von wegen als Sicherheitsfeature. Und, Motorflugzeug. Tolles neues Feature, Delta-Updates. So, von wegen, dass bei irgendwie einer großen Anwendung, wo, dummes Beispiel, sowas wie Navigon. Gibt es ja nur fürs iPhone, aber macht auch nur auf dem iPhone Sinn im Moment. Sowas wie Navigon, wo man irgendwie ein Gigabyte an Kartenmaterial und eine relativ kleine, übersichtliche Anwendung hat. Wenn sich das Kartenmaterial nicht ändert, gibt es eigentlich auch keinen wirklich super triftigen Grund, warum man das Kartenmaterial jedes Mal wieder mit nur runterladen muss, wenn es ein Update gibt. Aber ja, da habe ich mir die Frage gestellt, ob es Delta-Updates auch fürs iPhone geben könnte. Aber nachdem ich mir die Keynote angeguckt habe, ist mir da nichts in die Finger gefallen. Von daher wahrscheinlich nicht. Dann neu mit dabei Launchpad. Ein App-Launcher, der irgendwie heftig nach, ja guck mal, es ist ein iPad oder ein iPhone aussieht. Inklusive so Features wie Folders, die auch ganz genauso aussehen wie auf iPhone/iPad. Resume. Ein Feature, was sie in ihrer eigenen Anwendung sowas von eingebaut haben. So frei nach dem Motto, ja, ich mache die Anwendung zu, ich mache sie wieder auf und sie weiß ganz genau, wie sie beim letzten Mal ausgesehen hat, inklusive Textmarkierungen. Autosave gehört logischerweise mit dazu. Dateien speichert man nicht mehr, sondern um das Speichern von Dateien kümmert sich das Betriebssystem ganz von alleine. Und nicht nur um das Speichern, sondern auch gleich noch eine eingebaute Versionierung, wie immer die dann im Detail funktionieren mag, wo man... Also das ist dann auch ein eigenständiges Feature logischerweise gewesen, was sie in dem Kontext mit vorgestellt haben. Du bist kein Motorflugzeug, du zählst nicht. Und da kann man jetzt irgendwie an der Titelzeile von der Anwendung, gibt es plötzlich ein Menü. Wenn man das antippt, dann kriegt man neue Features wie Log. So frei nach dem Motto, ich möchte, dass an dieser Datei gar nichts mehr geändert werden kann und die genau so behalten wird. Duplicate, ich möchte diese Datei noch ein zweites Mal haben, um dann da zum Beispiel dran rumzuändern. Revert to last opened, hier habe ich jetzt Änderungen gemacht, die gefallen mir aber gar nicht, und zwar komplett nicht. Dreh mal wieder zurück. Und browse all versions, womit man dann tatsächlich die Anwendung noch ein zweites Mal bekommt und dann so Time Machine Style-artig durch die verschiedenen Versionen sich durchgucken kann und dann auch Zeug rauskopieren, reinkopieren und so weiter kann. Faszinierend. Speichert dann auch jeweils immer nur Deltas, deswegen kann man dann auch irgendwie größere Dateien da bepushen, braucht aber Support von den Anwendungen. So, dann gab es noch eine Demo. Motorflugzeug, aber das hatten wir schon. Dann das nächste Feature, was sie dann vorgestellt haben, war AirDrop, irgendwie Dokumententausch im WLAN. Wobei da mir nicht ganz klar ist, ob zwei Rechner, die miteinander airdroppen wollen, sich dann auch selber in WLAN basteln, wenn da nicht schon eins vorhanden ist. Oder sie in unterschiedlichen Sinn sich dann irgendwie einigen, dass sie dann eins gemeinsam nutzen wollen. Also keine Ahnung. Und Mail. Mail ist dann großartig doll überarbeitet und erinnerte mich irgendwie ganz heftig an iPads Mail Client. Und das gab es dann auch nochmal als Demo und dann war das Ding gegessen. Dann kam erstmal nicht wieder Steve, sondern dann kam der... Achso, nee, dann kam vorher noch ein paar Announcements, genau. Nämlich, wo wird es zu haben sein und was wird es kosten und wann? So, zu haben sein wird es im Mac App Store. Und zwar nur im Mac App Store. Ist ein 4 GB großer Download und kostet, also in der Vergangenheit haben sie für große Betriebssystem-Updates $129 genommen. Aber dieses Update, das wollen wir, dass das jeder haben kann und deswegen kostet es nur $29,99. Großes Gejubel aus dem Publikum. Na, das ist vor allen Dingen in Euro umgerechnet, waren es dann glaube ich irgendwie 23 Quietsch. Und damit sogar billiger als der Schneeleopard. Und zwar auch insofern, als ich als braver Apfelgeräte-Benutzer natürlich die Familienpackung gekauft habe, weil ich wollte es ja auf mehrere Geräte drauf schnallen. Und hier bei diesem Download, den kauft man einmal und danach kann man ihn auf jedem mit Mac App Store verbundenen Gerät runterladen und installieren. Und kommen wird er dann irgendwie im Juli, was immer im Juli jetzt genau heißt. Spontan hänge ich mich mal aus dem Fenster und sage, was ist der letzte Arbeitstag im Juli da ungefähr. Aber ja, so. Dann, genau, dann kam nicht Steve, sondern dann ging es gleich weiter vom Schiller an den iOS Forestall, der sich dann mit dem Thema iOS 5 befasst hat. Da gab es dann erstmal ein paar Zahlen, 200 Millionen Geräte, 25 Millionen iPads nach 14 Monaten, ganz doll viele Apps, nämlich 90.000 fürs iPad und irgendwie gab es auch eine Zahl, ich glaube 400.000 für insgesamt. Irgendwie so, mehr als $2,5 Milliarden haben sie ausgezahlt, 14 Milliarden App-Downloads, 225 Millionen Accounts mit Kreditkarte. Sony, Aber ja, blub. So, und dann kommen die Features. Das erste, also auch wieder 10 Features hat er vorgestellt. Das erste Feature, wo er der Meinung war, das wird ganz viele Leute interessieren. Notifications. Applaus. Und zwar, Notifications haben sie jetzt geändert oder kann man einstellen. Entweder wird man gar nicht benachrichtigt oder man kriegt oben in der Titelzeile da so einen Benachrichtigungsblock, der von alleine wieder verschwindet. Oder man tappt halt drauf, dann ist man in der Anwendung. Oder man kann auch immer noch auswählen die alten Pop-Ups, die als modaler Dialog sich überall drüber legen und einen herzhaft am Arbeiten hindern können. So, wenn man sich jetzt aber Notifications angucken will, die man nicht sofort angetappt hat, dann zieht man einfach von der Titelzeile runter. Da gab es irgendwie auch schon mal ein Betriebssystem, was sowas ähnliches hatte. Android. Und ja, da kann man dann runterziehen und kriegt dann irgendwie eine Liste an Notifications von den Anwendungen und kann dann da irgendwie reintappen und tralali. Zeugmiete machen. Das Ganze funktioniert dann auch auf dem Lockscreen, wo man bisher halt einfach nur eine Bubble hat, die sagt, ja, hier die Notifications sind reingekommen. So, und sobald man den Screen unlockt, sind die weg. Plopp. Also entweder hat man sich gemerkt, wo man alles noch nachgucken wollte, oder man hat halt Pech. So, in Zukunft sind die Notifications dann slidebar, wenn man dann nämlich von links nach rechts rüber slidet, dann über eine Notification, dann landet man in der Anwendung. In der Kategorie Nice. Aber ja, zumindest dieses Notification Center Dingens, so von wegen, ich ziehe von oben runter und erinnert mich irgendwie an Android, gab es wohl bisher auch schon, allerdings nur im Cydia Store für jailgeprägte iPhones. Und der Entwickler, der das geschnitzt hat, soll wohl auch vor einiger Zeit zu einem Obstladen gewechselt sein, zu einem Obstkonzern. Und ja, also oder anders ausgedrückt, das, was da jetzt als neues Feature kommt, das kommt aus der Jailbreak Community und das haben sie sich inklusive dem Entwickler reingeholt. Und offiziell integriert. So, das nächste große Feature, was sie dann hatten, Newsstand, ein Zeitungs- und Magazinladen, der irgendwie neue Ausgaben im Hintergrund laden kann, fällt für mich in die Kategorie Blub, weil, ja, ich lese keine Zeitung. So, dann das dritte Feature, Twitter. Und zwar richtig integriert ins Betriebssystem. Herr Gruber hatte da letzte Woche schon eine Meldung. So close, but yet so far. Ja, na, also richtig ins Betriebssystem integrierte Twitter, wo man dann auch eine eigene Setting für kriegt. Da kann man seine Zugangsdaten eintragen und kann sich Accounts ranmappen. So, und dann können Anwendungen, die sich an dieser API andocken, vom Betriebssystem Accounts erfragen. So, dann ist das Ganze auch integriert in einige Apps vom System, darunter die Kamera, die Fotos-App, Safari und Maps. Kann auch irgendwie in Kontakten eingetragen werden und dann da so Bildchen runterholen und was weiß ich. Ja, schon mal gar nicht blöd. Insbesondere, weil man dann auch irgendwie ein Foto halt twittern kann. Hier so, Foto, zack. Es ist bisher allerdings so, dass es dann den Twitter-eigenen Fotodienst nutzt, der irgendwie putzigerweise noch nicht in allen Clients funktioniert. Also in meinem Tab-Bot hier, da tauchen dann t.co-Links auf, die nicht mal klickbar sind. So, wenn ich mir das angucken will, dann muss ich schon in Twitty reingehen. Gut, auf dem 4er-iPhone ist das alles kein Problem. Auf dem 3G werde ich einen Teufel tun. Aber ja. So, und dann kann man auch irgendwie von der Karte und was weiß ich nicht alles da so twittern. Also ja, richtige Systemintegration von Twitter als separater Service. Und ja, kommt dann mit iOS 5, wann immer es dann kommt. Da kommen wir dann gleich noch zu. So. Das nächste, was sie dann vorgestellt haben, Safari-Update mit Readability, vermute ich mal. Also so frei nach dem Motto, hier den Inhalt von gegebenenfalls auf mehrere Seiten verteilter Webseite angucken. Man kann auch Inhalte verschicken und nicht mehr nur noch einen Link. Dann gibt es Reading-List, so frei nach dem Motto, ja, das möchte ich mir später nochmal durchlesen. Schwupp, merkt er sich das und kann dann über verschiedene Geräte wieder abgefragt werden. Wo, als das wohl vorgestellt wurde, der Herr Insta-Paper-Macher getwittert haben soll. Shit. Und auf dem iPad gibt es Tapped Browsing. So, hier richtig mit Tabs und nicht mehr mit irgendwie da drauf tappen und dann kriegst du eine Liste. Aber ja. So, dann gibt es da, das war glaube ich in dem Kontext, haben sie das vorgestellt, gibt es eine Tastatur fürs iPad, die man in zwei Teile aufteilen kann, um sie dann per Daumen besser erreichen zu können, wenn man dann immer nur mit den Daumen tippen will. Ja, blub. Dann gibt es neue System-App Reminders, wo man sich an Dinge erinnern lassen kann über Datümer oder Orte und züngt irgendwie mit iCal. Also das ist so frei nach dem Motto To-Do-Liste, die gegenüber den normalen To-Do-Listen noch den riesigen Vorteil hat, dass sie sich auch an Orte binden lassen kann. Und dann zum Beispiel erinnere mich, wenn ich das Haus verlasse, dass ich den Müll mitnehmen will. Oder so. Oder erinnere mich, wenn ich die Arbeit verlasse, dass ich noch einkaufen wollte. Oder wenn ich zu Hause ankomme, kannst du mir mitteilen, dass sonst was, ne? Also halt Erinnerungen, die man auch an Orte ranknüppeln kann. Finde ich, liest sich erstmal so ganz nett, wie es dann im eigentlichen, in der eigentlichen Nutzung aussieht. Das wird man halt sehen müssen, wenn es da ist. So, große Berichte gibt es ja auch nicht, weil iOS 5 ist nicht offiziell verfügbar. So, dann das nächste große Feature waren Verbesserungen an der Kameraanwendung. Die ist jetzt schneller aufrufbar, nämlich auch auf dem Lockscreen. So frei nach dem Motto Doppeltap, wenn man das Gerät in gelockt vor sich hat und dann kommt das Kamera-Icon da unten neben dem Slide to Unlock, kann man drauf tappen und selbst wenn man einen Passcode vergeben hat, dann kommt die Kamera hoch und man kann Fotos schießen. Man kommt dann zwar nicht an andere Bilder ran, aber man kann Fotos schießen. Knipst jetzt übrigens auch per Lautstärke erhöhen Knopf. Da gab es schon mal eine Anwendung, die das auch hatte, nämlich Kamera Plus. Und als bekannt wurde, wie die URL aussieht, die man aufrufen muss, um das zu aktivieren und dass das dann tatsächlich so ein Feature aktiviert, ist die Anwendung innerhalb weniger Tage aus dem iPhone App Store entfleucht. Weil das war ja ein Feature, ne, geht ja gar nicht, ihr könnt auch nicht die Lautstärkeknöpfe anders verwenden. Dann sind da jetzt auch mit bei neue Editierfunktionen, Crop rotieren, Rotaugen, Auto-Enhance, blub. So, und da gibt es dann auch wieder Verbesserungen an Mail. Die kann dann irgendwie mehr Rich-Text, mehr Einrückungen, Draggable Addresses, Flag als Unread und so weiter, Suche im Body und S-Mime. Blub. Show, dann Zeug, was dann auch mit dabei ist. Ach nee, das hat er, glaube ich, auch noch so vorgestellt. Dictionary. So von wegen, was heißt denn dieses Wort da? Tab, definier mir das mal. Ja, das heißt das und das. Ah, ja. Die spaltbare Tastatur hatte ich jetzt schon erwähnt. Dann ein großes Feature, PC-Free. Sie schneiden den Dockdraht durch. Jetzt kann man nämlich, also bisher ist es so, wenn man ein iPhone im Laden kauft, zum Beispiel beim Obstladen, und es auspackt, dann sagt es als erstes, häng mich mal an einen Rechner, der mich aktivieren kann. So, häng mich mal an iTunes, was dann mit dem Internet redet, und dann hinterher bin ich aktiv. So, das bauen sie wieder ab und jetzt kann man dann also irgendwie ein frisch gekauftes iPhone einfach slide to Setup und dann kriegt man irgendwie einen Wizard und am Ende hat man dann ein nutzbares Gerät vor sich. Ohne, dass da irgendwo zwischendurch ein PC benötigt wurde oder ein Mac. So, dann sollen Updates fürs Betriebssystem auch over the air angeflogen kommen, als Delta-Updates, also eben nicht mehr jedes Mal, was war das, 700 irgendwas MB, ist jetzt iOS 5 groß, nicht jedes Mal 700 Peng MB runterladen. Und over the air wirft dann die Frage auf, meint das WLAN oder möchte dann auch T-Elecom da wieder die Hände aufhalten für? Na, oder anders ausgedrückt, passiert dann das, was bei den anderen Mobilbetriebssystemen auch passiert, dass Updates da noch durch die Carrier durch müssen und wenn die nicht nicken, dann dauert das halt Ewigkeiten, bis so ein Android-Update überhaupt mal durchkommt oder ein Windows Phone-Update for that matter. Aber ja. Und man kann dann irgendwie auch an Kalendern im Gerät rumfingern, neue anlegen, wegräumen, zusammenschieben, was weiß ich. Also sie haben da schon mal eine ganze Menge rangekarrt. Was ich noch vermisse, ist eine Podcast-Verwaltung. Oder, ja, aber ja. So, dann... Dann gab es irgendwas an Game Center mit 50 Millionen User. Man kann jetzt irgendwie Bilder hochladen, Freundesfreunde, Spielerempfehlungen, blablab. Interessiert das irgendwie? Dann ein neues Messaging-System bauen sie auf Basis der Push-Notifications, nämlich iMessages, was ein neues System ist zwischen E-Nutzern, wo man Text, Fotos, Videos, Kontakte und auch in Gruppen verschicken kann mit Versandbestätigung, Lesebestätigung, Typing Indication auf alle Geräte gepusht. Also alle Geräte von mir kriegen dann die gleiche Nachricht mit und ich kann von allen Geräten von mir reagieren. Funktioniert über Wi-Fi oder 3G. Oder nicht ausgerückt, SMS ist tot. Zumindest zwischen E-Geräte-Benutzern ist SMS tot, weil wenn ich das so richtig mitgekriegt habe von den Bildern, die da trotz NDA schon kursieren, stellt das Gerät selber irgendwie fest, ob auf der anderen Seite das Telefon, mit dem es da reden will, ob es ein E-Gerät ist oder ein Nicht-E-Gerät. Wenn es ein E-Gerät ist, dann macht es keine SMS mehr. Und wenn es ein Nicht-E-Gerät ist, dann schickt es halt eine SMS. So, das könnte bei Leuten, die nur mit E-Geräte-Benutzern kommunizieren oder fast nur mit E-Geräte-Benutzern kommunizieren, den SMS-Plan kosten, den man dann nicht mehr braucht. Aber ja, das Ganze soll auch noch irgendwie ganz dolle verschlüsselt sein und was weiß ich. Gab es eine Demo? So, dann neues, dolles, großartiges Feature. Wenn wir schon das Kabel cutten, dann muss natürlich auch iTunes kabellos synchronisieren können. Ja, das haben sie dann eingeführt, so von wegen übers WLAN. Was mich dann noch interessieren würde, funktioniert GGF auch über ein Kabel, weil im Krankenhaus habe ich kein WLAN. Aber ja. Und dann gibt es noch Gedöns, was da halt nur auf einer Folie an der Wand zu sehen war. iPad kriegt eine neue iPod-App. Ob die dann auch Smart Playlists richtig beherrscht, weil 4.2 und 4.3 konnten das nicht. New iPad Music App, Smart Playlist Sync from iTunes, Option to Speak, Text Selection, iTunes Tone Store, Built-in Dictionary, Emoji, Emoticons, Personal Dictionary, Alternate Routes, Improved FaceTime, Video Quality, bla bla. Und was auf den Fotos auch zu sehen war, auf dem iPhone gibt es jetzt keine iPod-App mehr, sondern es gibt eine Music-App. Irgendwer will dann auch noch eine separate Videos-App gesehen haben. Die ist mir nicht aufgefallen. So, die Frage, die sich mir da auch wieder aufdrängt, ist, wehe, Apple macht irgendwas an der Smart-Playlist-Behandlung kaputt. Die ist seit 4.3 gerade so, wie ich sie haben will. Sie funktioniert nämlich einfach. Wenn sie dann bei 5 die Smart-Playlist-Behandlung wieder komplett in den Arsch treten, dann werde ich unfröhlich. So, genau. Termin gab es dann auch. Eine Beta kommt today. Und das selber kommt dann irgendwann im Herbst, wo ich mir die Frage hingeschrieben habe, ob das eventuell September meinen könnte. September, wo ja nun eine nächste Generation iPhone offen ist. Vielleicht auch irgendwie ein Touch-iPod. Wobei Leute, die jetzt irgendwie das iOS auseinandergenommen haben, da Erwähnungen von 2 neuen iPads, waren das 2 oder 3? Also auf jeden Fall irgendwie verschiedene neue iPhones drinne gefunden haben wollen, aber keine Erwähnungen von neuen iPod-Touch-Geräten. So, Geräte, die es unterstützen soll. Das war ja auch noch die offene Frage, ob das 3GS das Update ja noch kriegt. Ja, kriegt es. Und zwar kriegen dieses Update jetzt alle Geräte, die das 4.3 Update bekommen haben. Gegebenenfalls mit Einschränkungen. Wobei irgendwie das 3GS da nur sehr wenige bis gar keine Einschränkungen haben soll. Was wieder die Vermutung nahelegt, dass ich wirklich mal beim Obstladen vorbei wandern könnte, mir ein 3GS leisten könnte. Na, weil hier das 3G... was ich hier gerade zum Outline begucke, nutze, das ist halt arg lahmarschig. Es kann längst nicht mehr alles, seit es 4.2.1 bekommen hat. Aber ja. Na, also ab 3GS, Touch, dritte Generation, vierte Generation, beide iPads kriegen das Update, wenn es dann mal kommt. So, und der dritte Punkt, über den ich mich hier schon den ganzen Vormittag lustig mache, wenn ich zum Himmel gucke und sage, da ist eine dicke iCloud vor der Sonne. Die dicke iCloud wird auch immer dicker. Ist iCloud. Das hat dann Steve himself vorgestellt. Na, bisher war es irgendwie so, dass alles irgendwie mit einem Rechner synchronisiert. So, der Hub ist der Computer. So, ne? Und was er dann demnächst haben will, PC zum und Mac zu einfachen Geräten degradieren und als Hub die iCloud nehmen. Blub. Was dann heißt, dass irgendwie alles automatisch hoch und runter lädt. It just works. Na, so, das ist das Apple-Grundkonzept. Es funktioniert einfach. Nicht drüber nachdenken. Passt schon. Was er dann auch noch gesagt hatte, das ist so der Schritt, wo sie schon seit Jahrzehnten hin wollen. Weil irgendwie in den letzten Tagen hatte auch irgendwer noch von 97, was glaube ich, irgendwie ein Video ausgegraben, wo Steve erzählt, dass er weg will vom Dateisystem. Und dass er in die Cloud will und was nicht alles. Und ja, das wäre dann irgendwie so der große Schritt weg von Dateien. Also du hast ja eh schon keine Dateien mehr, weil du speicherst ja gar nicht mehr. Was dann auch die Frage erübrigt, ob man da noch irgendwie ein Disketten-Icon als Save-Icon haben will, weil Jugend von heute weiß auch gar nicht mehr, was eine Diskette ist. Aber ja. So, was es dann gibt, neue alte Apps, nämlich Mobile Me. Da gibt es auch ein Zitat, das habe ich am Outro hinten dran. So von wegen, ja, wieso sollen wir euch glauben, ihr habt doch Mobile Me verbrochen. So, bei Mobile Me gab es ja Mail, Kalender und Kontakte. So, die gibt's auch wieder, allerdings neu geschrieben. Und irgendwie werbefrei, was irgendwie ein Seitenschlag in Richtung Google ist. Und Preis, nix. So, dann gibt es den App Store, den Buch Store, wo man schon mal gekaufte Apps sich nochmal anzeigen lassen kann, die gerade nicht auf dem Gerät sind. Beziehungsweise bei Büchern halt Bücher. Das funktioniert übrigens auch schon. Ab 4.3.3 ist es nämlich einfach irgendwo serverseitig freigeschaltet worden und schwupp funktioniert das. Die einzigen halbwegs aktuellen Geräte, die es jetzt nicht unterstützen, sind Verizon iPhone 4, die nämlich immer noch ein 4.2.8 haben. Hui. So, dann soll auch mit dabei sein Backups, dass man einmal am Tag sich irgendwie ein i-Gerät mit dem Internet, wenn es denn gerade irgendwo ein WLAN rumliegen hat, sich mit dem Internet verbindet und da seine Backup-Daten hinschubst. Aber eben nur per Wi-Fi. Drahtlos an PC oder Mac oder in die iCloud. So, dann Documents in the Cloud hat er vorgeführt. Auch per Demo an den Apple-eigenen Dokumenten-Editierprogrammen. Bereits in Keynote, Pages und Number seit letzter Woche enthalten, komplettiert die Abkehr vom Dateisystem, weil sie bisher keinen Weg hatten, Daten zu verteilen. Na, jetzt muss man nicht mal mehr wissen, wo die Dateien liegen. Sie sind einfach da. Na, man speichert nicht mehr und man muss nicht mehr wissen, wo die Daten denn eigentlich gelagert werden. So, das Ganze gibt es dann auch als APIs, Dokumente oder Key-Value-Paare. Alle iOS-Geräte, Macs und PCs sollen das dann können. Und anders ausgedrückt, sie machen da was und sie haben da auch gleich eine API geschnitzt, dass das auch Anwendungsentwickler selber machen können. So, das nächste Ding ist dann Fotostream, was irgendwie die Wolke zu Fotos bringt, schiebt Fotos in die Wolke und auf jedes Gerät direkt in der Fotoanwendung enthalten. So frei nach dem Motto, wenn man iCloud anhat, dann knipst man ein Foto und es wird sofort ins Internet geschubst. Oder zumindest, wenn man ein WLAN hat, ins Internet geschubst und landet dann vollautomatisch auch wieder via Internet auf allen anderen Geräten, die man sonst noch so hat. Inklusive einem Mac. Das speichert da die letzten 1000 Bilder auf dem Gerät. 1000 oder 30 Tage, was immer zuerst kommt. Wenn man ein Bild behalten will, muss man es irgendwie in ein Album schubsen. So, Mac und PC speichern alles dauerhaft. Hebt alle geknipsten und importierten Bilder, tut per WLAN. So. Flup. Dann iTunes in the Cloud, wo man dann Käufe wieder kaufen kann. So frei nach dem Motto, die Musik habe ich schon mal irgendwie gekauft bei euch. Habe ich jetzt aber gar nicht mehr. Ich möchte die aber doch nochmal wieder haben. Geht mal rein, zack. So ähnlich wie bei Apps. Da gibt es auch noch irgendwie ein Automatik-Download-Feature, was auch schon gesichtet worden war. Und das kann auf bis zu 10 Geräten Musik wiederholen. Vorhin ist mir noch über den Weg gelaufen, in Großbritannien erst 2012. Oder anders ausgedrückt, die Musikmafia möchte da auch wieder ihre Finger drin haben. Show. Das Ganze, alle neuen Anwendungen gibt es dann für Oma. Mit einer Apple-ID, 5 Gig gibt es für Mail und Backups. wo dann aber nicht mit reinkommen Musik, Apps, Bücher, weil die zählen da ja noch gar nicht. Hat er dann ganz stolz erzählt, was allerdings auch, wenn man da mal drüber nachdenkt, gar nicht irgendwie so blöde ist, weil was sind denn eigentlich Apps und Bücher und Musik? Das ist Zeug, was Apple sowieso schon hat. Natürlich brauche ich da nicht irgendwie meine Speicherkapazität für bezahlen, weil das eine Stück Musik, was ich gekauft habe, oder die eine App, die können ja auch 75 Milliarden andere Menschen gekauft haben. Und die muss Apple nicht 75 Milliarden Mal vorhalten, sondern genau einmal. Von daher wäre es ja auch blöd, wenn die bei mir reinzählen würden. Aber ja, kommt dann auch auf iOS 5 per Default mit in der Einrichtung, beziehungsweise man kann es dann auch als möchte ich aber gar nicht haben, haben. So, und das One More Thing gab es dann auch, nämlich iTunes Match. So frei nach dem Motto für eine jährliche Abogebühr von $24.99. Scannt das die Musikbibliothek durch und guckt nach Musik, die Apple auch zur Verfügung hat. Und wenn es welche findet, irgendwie so per Fingerprinting identifiziert, Mensch, das Lied, das kennen wir, das haben wir auch, dann kann man sich das dann automatisch runterladen lassen und kriegt es dann halt von iTunes. So, hier irgendwie eine Abogebühr. Also wenn man irgendwie regelmäßig CDs rippt, könnte sich das unter Umständen lohnen. So, das allerdings nur in USA. Ja, weil auch da möchte die Content-Mafia wieder ihre schmutzigen Finger mit reintun. Und ja. So, dann hatte Gruber da auch noch einen Kommentar zu. So von wegen, ja, war ganz doll voll, war auch knappe 2 Stunden lang. Wir haben ganz viele neue Nachrichten angekündigt und es gibt auch ganz viel, über das man reden und denken kann. Aber the key line was, when Steve Jobs describing iCloud replacing iTunes as your digital hub said, we're going to demote the PC and the Mac to just be a device. Also frei nach dem Motto, an der Stelle, wo Steve gesagt hat, so, und wir degradieren deinen PC oder Mac dahin, dass er einfach nur ein Gerät ist. Also iCloud ist jetzt irgendwie das neue iTunes. Der verdrahtete digitale Hub ist gestorben. Lang lebe der drahtlose digitale Hub. Und Apple sieht jetzt iCloud als das, was die nächsten 10 Jahre so beeinflussen wird, wie iTunes die vergangenen 10 Jahre beeinflusst hat. So, ist eine fundamental andere Vision als das, was Google hat. Beide wollen zwar irgendwie die Daten in die Wolken schieben und dass man da auch drauf rumtoben kann, aber bei Google geht es um Software, die man irgendwie in einem Webbrowser laufen lässt und bei Apple geht es um native Anwendungen, die man auf Geräten hat. So, Apple macht das mit nativen Anwendungen, was Google halt irgendwie da so per Software macht, per Wolkensoftware. Na, also ich sag mal Google Chrome OS, ein Betriebssystem, was nur aus einem Browser besteht. So, aber ja. Da wollen wir doch mal gucken, was denn da sich dann eher durchsetzt. Aber ja. Schuh. Dann gibt es hier noch ein paar Meldungen. Sony ehrenhalber Acer. Die europäische Acer-Niederlassung soll nämlich auf ihrem FTP-Server versehentlich eine Datei mit den persönlichen Daten von rund 40.000 Kunden zum Download angeboten haben, wie The Hacker News berichtet. In dem 13 Megabyte großen ZIP-Archiv sollen sich diverse nach Ländern gegliederte Excel-Dateien befunden haben, die unter anderem Namen, Mailadressen und Telefonnummern enthalten. Auch Seriennummern und Modellbezeichnungen von Acer-Produkten befinden sich laut den veröffentlichten Auszügen in den Tabellen. Huch, gefunden wurde das durch eine Hackergruppe namens Pakistan Cyber Army, die gegenüber dem Online-Magazin angab, die Daten kopiert zu haben und auch veröffentlichen zu wollen. Neben den Kundendaten sollen auch Quelltexte abrufbar gewesen sein, blablabla. Aber die Frage, was auf einem FTP-Server Kundendaten zu suchen haben, stellt sich mir so spontan und eine richtig gute Antwort fällt mir nicht ein. Von daher, ja. Ups, ich überziehe. Ach, egal. Secure-Idee hatte ja einen Einbruch. Hatte ich ja letzte Woche, weil die bei Hackit Martin ist da nämlich jemand eingebrochen. Und jetzt hat Secure-Idee auch zugegeben, ja, huch, bei dem Einbruch sind tatsächlich die Seeds abhanden gekommen, was das Einzige war, was das Geheimnis ausmachte. Der Algorithmus war eh öffentlich und huch. Wofür wir dann irgendwie große Wellen drum machen, warum speichern die Seeds? Aber ja. Spießmeldungen, 2 Stück sind es, glaube ich, TMA02M, ist am Dienstagabend gestartet und am Donnerstagabend an der ISS angekommen. Und am Mittwoch hat die NASA ein paar, nämlich 34 Fotos von STS-134 rausgelassen, wo ja bekanntlich Soyuz-Kapsel abgeflogen ist, sich die ISS ein bisschen in Schale geworfen hat und dann ein paar Fotos und Videos runterfielen. Aber die Videos habe ich noch nicht gesehen. Ah, doch, einer geht noch. MSL-Trouble. Am Mittwoch gab es Meldungen, dass der nächste Mars-Rover Terminprobleme bekommen kann, weil da ein paar offene Probleme noch existieren. Oh, und dann gibt es noch eine iOS 5-Meldung, nämlich die ersten Testanwender berichten, dass nicht verschlüsselte Telefonanrufe per Warnung gewarnt wird. So von wegen hier, das Telefonat wäre nicht verschlüsselt. Willst du das wirklich führen? Was irgendwie gegen IMSI-Catcher helfen könnte. Wenn das tatsächlich irgendwie als großes, wirklich nicht verschlüsselt Feature und Warnung drin ist, könnte das glatt dazu führen, dass IMSI-Catcher sterben würden. Zumindest gegenüber E-Geräte-Nutzern. So. Ah, genau, gestern gab es noch einen I4I-Teil. Nämlich der Supreme Court in USA hat Microsoft einen Tritt in die Magenkuhle verpasst. Die wollten ja, dass die Patentansprüche der kanadischen Firma I4I gegen MS Excel und Word und Co. wegen irgendeinem XML-Patent, dass Microsoft da nichts tun muss. Und der Supreme Court hat aber gesagt, vergesst es, ihr dürft zahlen. Ihr habt ein Patent verletzt, das liegt blutend am Boden, das Patent ist gültig und eure Verletzung kostet. Oder anders ausgedrückt, Microsoft hat jetzt seine eigenen Medizin mal schlucken müssen. Und da gibt es ja jetzt keine Berufung weiter. Ups. So, und dann kommen wir mit über 10 Minuten Verspätung in der Musikecke an. Da wohnt wieder Farron Sand mit dem Titel It's Alright vom Album It's Alright. 4 Minuten 28 lang im Podsafe Music Network gefunden. Den Höhepunkt hatte ich ja nun in der letzten Spezialfolge schon. Gefolgt von Bits und so 244 Marketing Name, Big Fucking Deal, hier wegen WWDC, und dem Ausschnitt Steve zu Mobile Me in 43 Sekunden. So, und dann sag ich heftig überzogen, danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich in die Ohren zu bekommen. Viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, was jetzt voraussichtlich unter Umständen eventuell wieder eine Woche dauern könnte, wenn nichts dazwischen kommt.
Wise man sits in the solid night. Also das ist so der Wildcard-Operator praktisch. Ja, also
euch ist schon klar, was da passiert ist, ne? Da hat jemand Blödsinn gemacht und dann stand da so ein Platzhalter.
Ja, ja, aber man legt doch nicht einfach so einen Platzhalter an.
Nee, macht man. Okay, selbst wenn. Krass. Apple forscht an neuen Geräten, die irgendwann kommen. Wer hätte das, also Hammer. Ich hoffe, das hat sich in der Aktie bemerkt gemacht, ja, weil das ist big, big news.
But also, it's completely integrated with your apps. And so everything happens automatically and there's nothing new to learn. It just all works. It just works. Now, you might ask, why should I believe them? They're the ones that brought me MobileMe. It wasn't our finest hour. Let me just say that. But we learned a lot.